Eintracht Frankfurt hat es am Ende geschafft. Rang 3 ist es geworden. Was für eine fantastische Saison. Und das, obwohl man Omar Marmoush in der Winterpause abgegeben hat. Wir wollen nochmal zurückblicken auf eine wirklich besondere Spielzeit bei Eintracht Frankfurt mit Alice Jotitje von RAN. Und jetzt geht's los.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Und dann kam der Schiedsrichter ganz aufgewacht zu mir hingerannt und hat gesagt, ich verwarne Ihnen. Dann meinte ich, ich danke Sie. Und dann hat er mich vom Platz geschmissen und den Schiedsrichter beleidigt.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo Alice, schön, dass du mal wieder da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wie immer, mal da wieder da zu sein.
Ja, und vor allem war das nicht so, dass du am Anfang, als du im Rasenfunk warst, also gefühlt ist das schon 18 Millionen Jahre her, aber hatten wir da nicht manchmal so eine Negativstreak, dass du immer mal wieder da warst, wenn Eintracht verloren hat?
Ja, da haben mir dann alle gesagt, okay, vielleicht kommst du jetzt nicht. Oh nein, die Alice kommt wieder.
Deswegen, ja. Aber deswegen ist es doch schön, dass du jetzt am Ende einer so historischen Saison über die Eintracht sprechen darfst. Hast du das denn alles schon, ich meine, du bist natürlich auch journalistisch distanziert und so weiter, aber dennoch war es ja sehr viel. Also Eintracht Frankfurt was very much in dieser Saison.
Hast du das, as always.
Hast du das alles schon so ein bisschen sacken lassen können?
Ich glaube, so richtig realisiert hat man es nicht, weil man auch irgendwie nicht so richtig darauf vorbereitet war, dass es dann in dieses Finish kommt, dass man dann wirklich an dem letzten Spieltag irgendwie nochmal so leiden muss in allen Phasen. Deswegen, ich glaube, es braucht noch ein bisschen, aber es ist jetzt auch mal gut, dass die Saison vorbei ist und man sich jetzt mal kurz ein bisschen auch sammeln kann und sich dann auf die neue Saison freuen kann, weil ich glaube, es war, wie du gesagt hast, sehr viel in all den Emotionsfacetten, die es so gab. Deswegen, ich bin jetzt mal froh, dass man jetzt mal durchschnaufen kann und auch Zeit hat, es zu realisieren, weil es ist eben Historisches.
Ja, also das erste Mal eben für die Champions League qualifiziert, die beste Saison seit der 91er, 92er Saison mit Alfons Berg und Hansa Rostock, aber da wollen wir jetzt nicht zu lange drüber reden. Glaubst du denn, also hinten raus war ja die Stimmung deshalb besonders angespannt, weil die Eintracht mehrere Matchbälle vergeben hat, um eben die Champions League Qualifikation sicher zu machen und weil es eben noch hätte schief gehen können am letzten Spieltag. Glaubst du, die Stimmung wäre richtig gekippt, wenn es nicht geklappt hätte?
Ich glaube, das ist ja immer bei Eintracht Frankfurt himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, weil man natürlich auch die eigenen Ansprüche sich verändert haben. Ich glaube, wenn du es im Nachhinein dann auch dort sozusagen sacken lassen hast, hättest du dich auch über die Europa League gefreut, weil es trotzdem noch eine krasse Saison war. Ich glaube, was so ein bisschen der Punkt ist, ist halt dieser Gamble, der in der Saison da war. Du hattest Omar Marmoush schon angesprochen, der dann weggegangen ist und sich natürlich alle sicher waren, okay, wäre der geblieben, wäre die Champions League auf jeden Fall drin gewesen, ohne Frage. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Emotionalität, die dann negativ gefallen wäre. Und weil man es so oft in der eigenen Hand hat und man jetzt nicht es in Spielen gegen Bayern oder Leverkusen oder Dortmund entscheiden musste, sondern man hatte Spiele, die man locker hätte gewinnen können. So, also ich meine, gegen St. Pauli muss man nicht Remis spielen und dann macht man es da schon fix, auch davor gegen Mainz. Das kann man alles schon vor. Also man hatte die Matchbälle und man hätte sie auch nutzen können und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, okay, bei dem Gegner kein Problem.
Und die Trendkurve zeigte dann einfach zwischenzeitlich in die falsche Richtung. Eintracht war das einzige Team, was nicht seine Siege geholt hat und Freiburg mit einer Ausnahme gegen Leverkusen hat das getan und Dortmund ist ja sowieso von hinten rangerollt. Aber jetzt ist ja alles gut gegangen und du hast ja schon den ersten Aspekt quasi angesprochen. Du hast mitgebracht, die Marmoush und Wette geht auf. Wie meinst du denn das? Was für eine Wette wurde da abgeschlossen?
Naja, die Marmoush und Wette ist, die Marmoush verkaufen und trotzdem in die Champions League Wette ist aufgegangen. Und das ist eigentlich absurd. Also ich meine, der ist immer noch unter den Topscorern am Ende der Saison, obwohl er nur eine halbe gespielt hat. Das war ein herausragender Spieler. Ich habe mir in Vorbereitung für diese Sendung nochmal die Hinrunden-Highlights angeschaut und ich bin einfach... Können wir ihn wieder zurückholen? Ich bin nämlich arg verliebt wieder. Das hat mich wieder zurückgeholt. Es war ein sensationeller Spieler, Ausnahmespieler und man verkauft ihn, weil man diese Summe bekommt, diese unfassbare Summe. Und wir kommen später auch noch mal so ein bisschen auf die Transferpolitik. und riskiert damit aber, dass man die Champions League nicht schafft, weil man eben diesen herausragenden Stürmer, der ganz viele Spiele in der Hinrunde für die Eintracht gewonnen hat, Spiele, die früher nicht unbedingt gewonnen worden wären. Hm. Und die Marmoush verkaufen und man kommt in die Champions League Wette. Und das war schon ein harter Gamble. Also, dass das so gekommen ist, das war schon absurd. Und dass man trotzdem noch diese historische Saison gespielt hat, dass man diese Lücke, die die anderen Top-Teams einem geboten haben, trotzdem genutzt hat, mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft, ohne Marmoush. Klar, der Grundstein wurde natürlich auch mit Marmoush gesetzt. Das ist schon mit der größte Aspekt, finde ich, in der Saison.
Also Omar Marmoush ist immer noch der viertbeste Scorer der Liga, gemeinsam mit Tim Kleindienst, und das eben mit der Hälfte der Spiele. Es ist absolut absurd. Hat ja 15 Tore gemacht und 10 Assists, also 25. Gerassi hat 28, Olise hat 31. Ja gut, und dann vorne dran Harry Kane, der ist dann ein bisschen weg. Also absolut fantastisch. Lass mal über Omar Marmoush dann noch ein bisschen sprechen. Also, dass diese Wette aufgegangen ist, das haben wir ja alle miterlebt, und gleichzeitig war es auch aber nachvollziehbar, wie alles passiert ist. Also auf der einen Seite ist man ja die etwas sicherere Variante gegangen, weil du hattest auf jeden Fall das Geld durch den Marmoush-Verkauf, und wenn es jetzt nur zum Beispiel Europa League gewesen wäre, dann hätte sich das so ein bisschen aufgewogen. Jetzt ist eben alles wunderbar. Du hast sowohl das Marmoush-Geld als auch das Champions League-Geld. Und gleichzeitig war es ja aber auch so, Omar Marmoush hatte diese Gelegenheit, zu City zu wechseln. Und es war ja ein extrem freundlicher Abgang. Also das hat man ja auch nicht immer. Das hatte auch nicht Eintracht Frankfurt immer, dass der wichtigste Spieler geht und sich alle so einig darüber sind, dass es eine schöne Zeit war und dass es jetzt der richtige Moment für den nächsten Schritt ist. Kannst du mal sagen, was Omar Marmoush auch in der Fanszene den Eintracht-Fans bedeutet und wie du jetzt so auf seine Zeit zurückblickst? Weil leider muss man ja sagen, er funktioniert bei Manchester City. Ist nicht so wie viele andere Eintracht-Stürmer, die gegangen sind und erstmal gar nicht getroffen haben. Deswegen die Hoffnung, dass er jetzt gleich zurückkommt, die würde ich dir erstmal nehmen wollen.
Nee, aber ich glaube, das hat auch keiner gedacht, weil der einfach so gut performt hat. Und einfach natürlich ist dann immer die Frage, ist dann der nächste Verein der richtige? Aber im Gegensatz zu vielen anderen hat er ja auch schon ein bisschen Erfahrung und ist nicht wie zum Beispiel ein Kolo Muani, der jetzt eine herausragende Saison bei Eintracht hatte und dann direkt dachte, er greift jetzt nach den Sternen. Omar Marmoush hat ja schon auch eine Historie, auch in der Bundesliga, und hat schon auch viel durchgemacht. Und ich glaube, dass der Spieler und der Mensch ganz wichtig hier waren. Der war immer offen und immer ehrlich, der war immer herzlich, der hat aber auch immer, und deswegen hat die Eintracht ihm auch die Steine nicht in den Weg gelegt. Klar, auch wegen dem Geld, aber auch, weil er so der Typ ist, hat immer gesagt, die Premier League ist sein großer Traum und das ist irgendwie das, was er erreichen will, und dafür kämpft er. Und ich glaube, das hat man ihm auch wirklich angemerkt, dass er aber trotzdem, trotz des Wechselhickhacks, ging ja auch über ein paar Spieltage, geht er, es gab auch schon vor der Saison, gab es die Frage, geht er noch zu Nottingham und so, trotzdem immer auf dem Platz 100% Eintracht war. Und das ist eine Hingabe, die von, ich glaube, den meisten Fans, aber natürlich auch speziell den Eintracht-Fans einfach besonders gewürdigt wird und anerkannt wird. Und dann erkämpfst du dir so eben auch den Platz in den Herzen. Und dieser Abschied, greifen jetzt auch ein bisschen vor, aber emotional ist zum Beispiel dieser Abschied von Omar Marmoush mein Moment der Saison, wenn man es jetzt einen emotionalen Moment nimmt, weil das ist so, nichts beschreibt Eintracht Frankfurt so gut wie diesen Moment, dass er dann auf einmal da nochmal hochkommt, von den Fans befeiert, man hat jedem Spieler angesehen, wie er sich für ihn freut, dass das jetzt geklappt hat, und da war kein böses Blut. Der hat so eine Leistung hingelegt für die Eintracht und war immer mit vollem Herzen dabei, und dann ist es auch okay zu sagen, jetzt machst du das, was dein Herz wirklich will.
Und das war auch so ein Moment, wo man gesehen hat, die Saison könnte sich wirklich viel zum Guten wenden. Denn es war ja quasi nach dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund, bei dem er schon nicht mehr gespielt hatte. Und damit war dann quasi klar, okay, gut, er wechselt auch. Deswegen konnte man ihn dann quasi auch verabschieden. Und dieses Spiel wurde aber dann trotzdem gewonnen. Und das war ja fast schon so ein Foreshadowing, wie es dann ohne Marmoush weiterlaufen würde. Aber worüber ich gerne nochmal kurz mit dir sprechen wollen würde, war, wie die Eintracht mit Marmouche und Ekitike aussah und wie es dann ohne ihn war. Weil es ist total interessant, wenn man sich zum Beispiel so Statistiken anguckt, wie wer hat die meisten Schüsse in der letzten Saison abgegeben, dann liegt Ekitike auf Rang 1 noch vor Harry Kane, 5 mehr als Harry Kane hatte, Marmouche aber immer noch auf Rang 7. Also durch die eben sehr, sehr vielen Schüsse aus der Hinrunde. Und wenn man sich zum Beispiel die Schüsse pro 90 Minuten dann anguckt, um quasi halt diesen Unterschied rauszurechnen, dass Marmouche nur die Halbserie hatte, dann führen beide die Liga an. Omar Marmouche 4,66 Schüsse pro Spiel und Ekitike eben 4,0 Schüsse pro Spiel. Und erst dann kommen Harry Kane, Undaf, Leroy Sané, Patrick Schick. Ist das Spiel von Eintracht Frankfurt so auf die beiden zugeschnitten gewesen, dass die so irre hohe Zahlen auflegen konnten?
Ja, also wir würden dann quasi auch so ein bisschen zu einem weiteren Aspekt kommen, den ich mit aufgeschrieben habe, Hinrunde versus Rückrunde, was ja da ja auch ein bisschen mit reinspielt, weil die Hinrunde ist einfach das Zeichen der Doppelspitze Marmouche-Ekitike, während die Rückrunde natürlich ohne Marmouche da ist und anders, die Eintracht anders funktionieren musste. Und man hat schon auch gesehen, wie die beiden miteinander gespielt haben und wie sie miteinander interagiert haben und der eine dem anderen was vorgelegt hat. Und die haben schon einfach sehr, sehr gut miteinander harmoniert, weil sie diese Spritzigkeit, diese Geschwindigkeit auf den Platz bringen und dadurch Räume schaffen für den jeweiligen anderen. Also wenn man sich, wie gesagt, ich habe es schon gemacht, die ersten 17 Spieltage oder 16 Spieltage mir die Highlights nochmal anzuschauen, das ist schon ganz nett gewesen, was die da so zusammen agiert haben. Und eben auch dieses, ich glaube, Ekitike hat es auch sehr gut getan, dass Marmouche noch da ist und ihm eben auch Räume schafft und dieses Zusammenspiel so gut geklappt hat. Und deswegen, Statistiken lügen ja nicht. Deswegen glaube ich, ist das in dem Fall schon sehr zutreffend, was das angeht. Weil Marmouche natürlich in der Hinrunde sozusagen der Overall Star war und Ekitike ein bisschen in seinem Schatten stand, aber nichtsdestotrotz auch saugut schon performt hat und sehr gute Leistungen gebracht hat und daran quasi nahtlos angeknüpft hat in der Rückrunde, wo er nur keinen Sturmpartner mehr hatte.
Ja, das ist nämlich das Thema. Also es war ja in der Hinrunde eben wirklich, die beiden standen immer weit vorne für den Konter positioniert und Eintracht Frankfurt war auch wieder in der Saison vor allem eine sehr gute Kontermannschaft. Also die meisten Tore nach Kontern hat man erzielt. Und das war dann eben dementsprechend auch schwierig, weil du hattest zwei Spieler, die gerade in sehr guter Form sind und die extrem schnell sind. Und da reicht es dann eben nicht immer, denen einfach zwei Innenverteidiger auf die Füße zu stellen. Das hat ja unter anderem auch der FC Bayern dann bei diesem 3:3 erfahren müssen, dass da eine Gleichzahl nicht immer reichen kann. Und dann ist Marmouche weg und die große Frage ist, okay, was macht jetzt Dino Toppmöller? Wird er versuchen, auch eine andere zweite Spitze zu etablieren? Da haben wir da manchmal Ansgar Knauf zum Beispiel gesehen. Oder geht er zurück zu dem, was wir ja manchmal auch schon in der Marmouche und Ekitike-Zeit hatten, nämlich eine Spitze und eher über die Flügel noch ein bisschen Tempo mit reinbringen? Du hast schon gesagt, du hast quasi als Aspekt Hinrunde versus Rückrunde mitgebracht. Was sind denn da die größten Unterschiede, deiner Meinung nach?
Naja, also schon Spielsystem zum einen. Die Hinrunde war schon eben eher ein 4-4-2 mit der Doppelspitze und eben da hinten der Viererkette. Und es wurde sehr viel auf der Doppel-6 gewechselt, weil er sich da noch nicht so richtig gefunden hat. Und in der Rückrunde wurde dann halt experimentiert. Es wurde dann halt ein 3-4-2-1 mal gespielt mit Ekitike nur vorne. Und wie du gesagt hast, dann dahinter halt noch die offensiven Flügelkräfte. Götze natürlich, auch ein Aspekt der Rückrunde. Götze hat in der Rückrunde sehr viel besser performt als in der Hinrunde, ist dort eine tragende Rolle noch mehr eingegangen. Man hat auch eben versucht, mit zwei Stürmern zu spielen, aber dafür war das Material einfach nicht da. Das muss man dann auch klar so sagen. Man hatte noch Matanovic im Kader, der es aber nicht geschafft hat. Dann hat man sich Batshuayi und Wahi geholt und die Wette ist in dem Fall, wenn man jetzt sagt, die Marmouche-Wette ist aufgegangen, die Wahi-Batshuayi-Ersatzwette ist nicht aufgegangen. Ja. Die konnten einfach nicht so performen. Wahi war eine absolute Fehlbesetzung bis jetzt. Kann sich natürlich noch ändern. Und Batshuayi, hat man auch schon gemerkt, ist auch nicht da so drin. Also da gab es irgendwie, glaube ich, Spiele, wo er nicht einen Zweikampf gemacht hat oder so. Also das war schon erheblich. Und dann musste er immer wieder zurücksetzen und sagen, okay, dann versuche ich es doch mit Ekitike als einzelne Spitze und muss dann halt über die schnellen Außen oder die offensiven Kräfte dahinter kommen. Und auch da gab es dann schon viele Varianten. Und ich finde, was es so ganz gut symbolisiert, ist, dass die Eintracht gerade in der Phase nach dem Marmouche-Wechsel sehr viele Remis hatte, sehr viele Unentschieden und da so eine richtige Phase war, wo es immer nur fürs Unentschieden gereicht hat. Und ich glaube, in der Hinrunde war der Faktor, dass Marmoush dann im Notfall diese Spiele dann halt gewonnen hat für die Eintracht, die sonst vielleicht auch eben Remis geändert wären. Und das zeigt sich eben auch ja in den Statistiken, dass es im Endeffekt, wenn man die Hinrunden versus die Rückrundentabelle anguckt, sind gar nicht so sehr die Siege der Unterschied, sondern die oder die Niederlage, sondern der Unterschied liegt in den vielen Unentschieden. Hm. Und da fehlte dir dann halt in der Rückrunde eben der Spieler, der, also hast du natürlich trotzdem mit Ekitike, aber du hattest dort halt nicht diesen Marmoush. Und es wurden andere Spieler wichtig und man hat dann in der Rückrunde natürlich auch gesehen, ich habe eben angesprochen, wie wichtig Götze geworden ist. Man hat dann natürlich aber auch gesehen, wie wichtig er war, als er nicht mehr da war. Der hat sich dann noch verletzt, ist dann auch nochmal gegen den Ende der Saison ausgefallen. Und das hat schon gefehlt, weil du dann auch die Aufteilung der Torschützen ist dann nicht mehr sozusagen Ekitike und Marmoush haben die Tore geschossen, sondern das musste breiter gefächert werden. Und wenn man sich es anguckt, wenn man jetzt nur die Torschützen von Eintracht Frankfurt anguckt, dann hast du Ekitike und Marmoush beide mit 15. Mhm. Und dahinter ist der nächste, ist Christensen mit 5. Mhm. Sind erstens 10 Tore Unterschied und zweitens ist es Rasmus Christensen, der jetzt ja auch nicht also schon einen offensiven Drang hat, aber vielleicht nicht unbedingt derjenige ist, den man dort erwarten würde. Und dann wird es natürlich ein bisschen dünner. Da fehlt so ein bisschen der Kader dahinter, würde ich sagen.
Ja.
Das hat sich da gezeigt. Oder eben halt dann der Marmoush-Ersatz, der nicht da war.
Ist natürlich auch schwierig, dann so jemanden, der so in Form ist, zu ersetzen. Welche Rolle hat in deiner Meinung nach bei dem Unterschied zwischen Hin- und Rückrunde gespielt, dass man dann in der Europa League auch in der K.O.-Phase war? Denn mein Eindruck war schon, zum Beispiel rund um die Ajax-Spiele konnte man das sehen. Also man holt sich irgendwie eine Klatsche in München, okay gut, ist schon mal vorgekommen, ist halt so. Dann verliert man zu Hause gegen Leverkusen, nervt, aber irgendwie waren auch viele schon in Gedanken, gegen Ajax zählt es jetzt dann und dann zwischen diesen Ajax-Spielen verliert man aber zum Beispiel nochmal ein sehr weirdes Spiel zu Hause gegen Union, wo man eine gute erste Hälfte spielt.
Ich glaube, das Union Berlin ist eher das, was so ein Eintracht-Spiel war, klassisch.
Genau, und dann stellt Union um in der Halbzeit und in der zweiten Hälfte schießen sie einfach 2 Tore und gewinnen das Ding.
Ja.
Und man kommt ja aber nicht daran vorbei, dass das schon eine Rolle gespielt hat, diese K.O.-Spiele. Und später mit den Tottenham-Spielen hatten wir das auch noch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man deswegen bei Werder Bremen verloren hat, aber oder auch zum Beispiel dieses 0-0 in Augsburg, ein ganz fürchterliches Spiel, aber da waren halt alle einfach noch enttäuscht über das Ausscheiden, was es eben ein paar Tage vorher gab gegen die Spurs. Also welche Rolle hat denn das vielleicht noch gespielt, auch bei diesem Unterschied der beiden Halbserien?
Das spielt immer eine Rolle, weil du dann einfach trotzdem immer noch Eintracht Frankfurt bist, der in der Breite nicht den Kader hat, der das komplett auffangen kann, 1:1 mit dem Ersatz. Also ich meine, Ekitike musste gefühlt jedes Spiel machen. Der hat irgendwie 33 Spiele absolviert, weil der dahinter nicht, dass der nicht in jedem Spiel zu 100% performen kann, ist auch klar. Und diese, ich meine, mittlerweile ist die Eintracht ja Doppelbelastung schon gewöhnt. Hätte theoretisch auch noch ein Pokal dabei sein können, dann wäre es noch knackiger geworden. Natürlich ist es eine entscheidende, also das spielt immer eine Rolle. Aber wenn ich es positiv versuche zu drehen, dann muss man auch sagen, eine frühere Eintracht hätte vielleicht dieses Spiel gegen Augsburg verloren.
Ja,
und nicht stimmt. Noch 0-0 gespielt. Das sind diese, also ich habe irgendwo in meinen Notizen habe ich auch geschrieben, dass man mal auch die dreckigen Spiele nicht verloren hat. Und das ist so, ich glaube, ihr habt es auch einmal in Spieltagsbesprechung, ich glaube, es war das Kiel-Spiel oder sowas gesagt, so, ah ja, früher hätte, hast du auch gesagt, früher hätte die Eintracht die Spiele verloren oder zumindest ist nicht so deutlich gewonnen, gerade nach solchen Phasen. Deswegen, ja, es spielt einen entscheidenden Faktor und man hat auch die Müdigkeit gesehen. Man hat auch gesehen, dass die mit der Zeit durch waren. Und es ist auch natürlich eine emotionale, das darf man natürlich auch nicht vergessen, du spielst ja gegen Tottenham und du hast die Chance, weiterzukommen. Und im Endeffekt ist es eine bittere Situation und du rennst an und versuchst es und es klappt aber einfach nichts. Ich glaube, das ist natürlich schon auch, ich bin ja auch eher auf der Kopfanalyse als auf der rein taktischen Analyse. Ich glaube schon, dass das auch was macht und dann musst du, keine Ahnung, but can you do it on a rainy day in Augsburg? So, also das ist dann immer die Frage, kriegst du dann den Schalter umgelegt. Und für die Spieler ist es natürlich auch viele, man darf nicht vergessen, die meisten Spieler bei Eintracht Frankfurt spielen natürlich schon auch auf einem Silbertablett, weil sie wissen, wer schon alles verkauft wurde, wer wohin gegangen ist. Und auch für die ist es ja dann so ein bisschen die verpasste Chance, noch weiter auf großer Bühne sich zu zeigen. Und ich glaube, da ist die Müdigkeit zu spüren. Und ich glaube auch, dass da auch noch Schwächen im Kader zu sehen sind, dass nicht alle Spieler funktionieren. Das ist auch normal, aber du hast natürlich nicht wie der FC Bayern die Bank, so der dann vielleicht 1:1 nachbesetzen kann in einer Prozentzahl von -5 bis -10. Das ist bei der Eintracht dann halt eher -20 bis -30 oder noch mehr. Und das merkst du.
In der Phase gab es ja dann auch nochmal eine Umstellung, also ab dem Augsburg-Spiel bis zum Saisonende sehen wir dann wieder die Dreier- bzw. Fünferkette. Ich will das Thema jetzt nicht riesig machen, weil ich finde, es wurde manchmal ein bisschen zu groß gemacht, weil man spielt auch mit Viererkette so, als hätte man eine Dreierkette, was ja oft trotzdem Dreieraufbau ist und so weiter und so fort. Aber was glaubst du, waren denn jetzt dann die Gründe dafür, dass man das Saisonfinale irgendwie anders gespielt hat als die Spiele davor? Weil ich war mir dann im Nachhinein nicht mehr sicher, liegt das jetzt daran, dass man versucht, erstmal auf einem stabilen Fundament die Punkte zu holen und erstmal nicht zu verlieren und mehr auf Konterstärke zu setzen? Wurde viel drüber geredet, Ballbesitz versus Nicht-Ballbesitz. Und das andere ist aber auch, dass ja Götze ausgefallen ist, ab dem 28. Spieltag, glaube ich.
Nach dem Tottenham-Spiel.
Das heißt quasi ab dem 29. stand er nicht mehr zur Verfügung und du dann ja auch gar nicht mehr diesen klassischen Zehner hattest. Also rein theoretisch denkt Usun, er kann das spielen. Ich glaube aber, es gibt gute Gründe, dass er das jetzt noch nicht so hauptverantwortlich gespielt hat. Und dann fällt es ja auch, also liegt der Entscheidung relativ nahe zu sagen, naja, wir haben ja sehr gute Innenverteidiger, wir können mit unseren Schienenspielern auf jeden Fall easy eine Dreierkette spielen, dann lass das doch machen und dann haben wir nicht den einen Zehner, sondern eher zwei Achter oder eben Flügelstürmer, die einrücken und so weiter und so fort. Also gibt's da, hast du da einen Eindruck davon gewonnen, warum das am Schluss jetzt dann doch nochmal anders aus der Saison rausging, taktisch gesehen?
Ich glaube schon, dass vieles mit der Götze-Verletzung zusammenhängt, dass man viel Lösungen gesucht hat und nicht richtig gefunden hat und dann eben überlegt hat, wie kriege ich trotzdem die Power auf den Platz und die Pace, und da kommst du bei Eintracht Frankfurt dann meistens relativ schnell auf die Außen, weil du natürlich auch sagen musst, dass eben Christensen auf der einen Seite oder auch Nene Brown, dass die natürlich schon auch eine Power mitbringen, die dir nach vorne hilft und die Entlastung oder auch Räume schaffen kann für die anderen. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen, also man hat ja gerade am Anfang der Saison auch viel gesagt, so, oh, Herr Brock, Topmüller probiert sehr viel rum. Was ist denn jetzt eigentlich, was möchte er denn jetzt eigentlich spielen? Und auch hier, ich glaube, er ist immer so ein bisschen im Ansatz, versucht er zu gucken, was habe ich für Spielmaterial und was passt dazu. Und wenn Götze ausfällt, musst du es natürlich verändern auf den Positionen. Und eben auch zu gucken, wie kann ich dann Ekitike wieder mit einbringen, weil der sich oft auch woanders die Bälle holt und dann hast du vorne diese Power nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen der Versuch war, dahingehend darauf zu reagieren mit mäßigem Erfolg. Weil klar, ich finde, man hat dann immer so dieses Leipzig-Spiel im Kopf, was 4-0 gewonnen wurde, was sehr gut war, aber was auch nicht wirklich ein Gegner war. Und ja, die Eintracht hat ja schon immer das Problem, dass sie eher mit tiefstehenden Gegnern hadert. Und wenn du Spiele hast, wo der Gegner mitspielt, dann kommt die Eintracht zu ihren Lücken und kann ihre Konter ausspielen. Wenn du aber tiefstehende Gegner hast, dann fehlt die Lösung. Und da ist natürlich das Problem, dass wenn Götze da ist, dann gibt es leider noch nicht so viele Leute, die mit Lösungen finden.
Also wenn er fehlt, dann. Und das erklärt ja auch so ein bisschen, warum neben den Ergebnissen eben hinten raus dann doch die Stimmung nochmal ein bisschen so durchwachsen war. Ich meine, das ist sowieso der Fanbase von Eintracht Frankfurt sehr eigen, dass es da also, dass jeder, der schon mal öffentlich was über Eintracht Frankfurt gesagt hat und vielleicht was, was manchen Fans nicht gefallen hat, der hat es schon mal mitbekommen. Das ist schon auch ganz schön toxisch, muss ich manchmal sagen, ehrlicherweise. Aber so ist das eben. So sind eben einfach Vereine unterschiedlich. Aber daher kam ja, glaube ich, auch so diese Unruhe. Und gleichzeitig hat sich das aber dann wieder gemischt mit auch relativ vielen Vorwürfen, die gleich wieder Dino Topmöller gemacht wurden. Und ihn hast du ja auch als Aspekt mitgebracht. Und es wäre auch totaler Quatsch, auf diese Saison zu blicken, ohne über Dino Topmöller zu sprechen. Wie würdest denn du seine Saison jetzt bewerten?
Sehr gut. Am Ende des Tages hat der Eintracht Frankfurt in die Champions League geführt und, um den Kreis zu schließen, ohne dass Omar Marmoush ihm eine Rückrunde helfen konnte. Das ist eine herausragende Leistung. Ich glaube, man darf immer nicht vergessen, dass Kritik und in der Kritik stehen vielleicht auch zwei verschiedene Dinge sind in der Schwere. Also er ist ein junger Spieler, Trainer, er ist irgendwie in seiner, das war jetzt seine zweite Saison bei Eintracht Frankfurt, der hat noch viel zu lernen. Das weiß er aber auch selber und er verbessert sich auch daran. Aber nichtsdestotrotz, ich habe hier aufgeschrieben, er findet sich mit Situationen ab, wie zum Beispiel Marmoush. Ich glaube, Glasner wäre ausgerastet. Ja. Glasner wäre, glaube ich, hätte gesagt, hier ist meine Kündigung, ich gehe auch weg. Er sagt halt, ja, okay, so ist es. Ich möchte das auch, Marmoush, möglich machen und dann gucken wir halt, wie es weitergeht. Wird schon schief gehen. Und auch da, man darf nicht vergessen, was für ein, du sagst es auch, aber was für ein schwieriger Verein trotzdem auch noch Eintracht Frankfurt ist. Du hast ganz, ganz viele Power, aber du hast auch ganz, ganz viele negative Seiten, wenn es sozusagen nicht läuft. Und das prasselt schon viel auf dich ein. Du hast eine Medienlandschaft, die ist sehr groß. Du hast sehr verschiedene Einflüsse. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Saison. Und was man kritisiert, sind Sachen, ich würde sagen, wir vielleicht nicht Kritik, sondern was man Wünsche an Verbesserung hat man. Man hat Optimierungsbedarf gibt es, um es so zu sagen. Es gibt Sachen und nicht jeder Trainer ist komplett. Es kann nicht, es gibt kaum jemanden, der alles kann. Dino Topmöller kann wenig In-Game-Coaching machen. Er kann nicht gut reagieren. Er ist nicht gut darin, seine Matchpläne anzupassen. Er hat da noch seine Schwierigkeiten. Aber auch das muss man lernen. Auch das bedarf einem Spielerkader, der das auch hergibt. Es ist, also, ich bin da so ein bisschen, ich bin auch nicht der größte Fan, weil er auch, also, aber einfach nur so, er ist ja natürlich nicht so dieser total emotionale, ich hatte Lust mal, bevor er geholt wurde, auch wieder so ein richtiges emotionales Eintracht Frankfurt-Ding. Aber es ist auch okay so. Er hat sich auch gelernt, in Pressekonferenzen zu bessern, ein bisschen mehr auskunftsfähiger zu werden, ein bisschen offener, immer noch in einem schmalen Grat. Aber trotzdem kommt da mehr. Und ich finde, das, was er geschaffen hat, ist saugut. Und das darf man nicht vergessen. Eintracht Frankfurt spielt Champions League. Nicht über irgendeinen Wettbewerb, sondern weil sie sich in der Liga dafür qualifiziert haben. Ausrufezeichen.
Und eigentlich versuchen wir ja immer nicht so sehr aufs Ergebnis zu gucken. Also eigentlich müsste man ja dasselbe über ihn sagen können oder viele ähnliche Dinge über ihn sagen können, wenn es nur die Europa League gewonnen wäre, was natürlich eine Enttäuschung gewesen wäre, weil man, ich glaube, seit Spieltag 3 auf einem Champions League Platz lag. Was ich so interessant finde bei Topmöller ist, dass, und das ist mir auch wieder aufgefallen im letzten Schwerpunkt, den wir aufgenommen haben, da ging es ja quasi ums Rennen um die Champions League und da war Marvin Mendel zu Gast und der hat eben auch ganz viel dieses Emotionale und das Team anzünden als Topos gehabt und da hatte ich so zwei Gedanken zu. Das eine ist, natürlich ist das eine Aufgabe von einem Trainer, aber die viel, viel wichtigere Aufgabe ist, die im Training anzuzünden. Spieler haben nicht jeden Tag Bock zu trainieren und nicht jedes Training ist gleich gut und da musst du den richtigen Ton finden, wann du die Zügel mal schleifen lässt und wann du auch mal sagst, vielleicht auch über deine Co-Trainer, Leute, so geht's nicht, so werden wir hier keinen Erfolg haben und da habe ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht so viel Negatives gehört, da sind wir aber auch oft nicht mit dabei. Und das zweite ist, ich finde es interessant, dass auf der einen Seite viele im Eintracht-Umfeld zu Recht stolz darauf sind, wie jung dieses Team ist und wie jung der Kader ist. Ich meine, wir werden ja auch noch über den Kader gleich noch sprechen. Und es auf der anderen Seite aber dann nicht zugestanden wird, dass diese Spieler Dinge tun, die junge Spieler tun. Und dazu gehört nämlich zum Beispiel auch, dass du vielleicht manchmal die Anweisungen deines Coaches nicht umsetzt und dass du vielleicht in dem einen oder anderen Spiel viel zurückhaltender und verhaltener auftrittst, als es vielleicht Dino Toppmöller mitgegeben hat. Und ob es dann hilft, dass an der Seitenlinie jemand den emotionalen Zampano gibt. Ehrlicherweise, ich glaube es eigentlich nicht. Und das ist das, was ich immer nicht so ganz zusammenkriege, obwohl ich verstehe natürlich die Kritikpunkte, aber ich kann nicht so ganz verstehen, warum man das nicht sehen kann, dass er im Grunde fast mit einer U21 die Champions League erreicht hat. Das ist ja irre.
Ja, aber das ist ja immer so, man vergisst es ja auch und man muss natürlich auch sagen, die größte Kritik kommt ja auch von der Fanszene und das ist natürlich nur Emotionalität und nicht immer Logik,
ja, okay,
um es mal so auszudrücken. Also ich glaube, auch die Medien oder die Journalisten üben Kritik natürlich, die doch auch hier und da berechtigt ist, weil es gibt die Aspekte mit Matchplananpassung, Umstellung, auch am Anfang zu viele. Also irgendwann hat er zum Beispiel mal gesagt, ja, okay, er möchte jetzt Giri und Larsson immer auf der Sechs haben, weil die sollen sich einspielen und das ist jetzt the way to go. Aber da gab es auch Experimente mit, was ich ganz schrecklich fand, Tuta auf der Sechs oder sowas. So, das hat er ja auch alles versucht. Und es ist auch immer noch eine Findungsphase. Dieser Verein und dieser Trainer ist auch immer noch in der Findungsphase. Und ich glaube, man vergisst sowas wie mit den jungen Spielern. Das ist ja absurd. Es ist das jüngste Team der Bundesliga. Da sind ganz viele Spieler, die auf einmal funktioniert haben. Aber es ist natürlich auch, wenn sie es einmal geschafft haben und zeigen, dass sie es können, sagt man, naja, warum kannst du denn das nicht das zweite Mal? Also, ja, ist doch klar. Und dann muss man natürlich irgendwie sich suchen, ja, woran liegt's denn? Und dann ist es halt im Notfall der Trainer, weil er es falsch eingestellt hat und nicht, dass Spieler auch menschlich sind und eben auch Fehler machen. Und es gehört dazu. Aber auch nur aus diesen Fehlern kann man lernen. Und ich finde, was man Dino Toppmöller ganz hoch anrechnen muss, ist, wie er diese jungen Spieler entwickelt und wie er ihnen Raum gibt, sich auch selbst zu entwickeln. Mhm. Und da gibt es ja verschiedene. Ich meine, Nene Brown, der irgendwie geholt wird, der sofort dann irgendwie, der am Anfang nicht viel gespielt hat, dann kommt er rein und wird zu so einer starken und kriegt dann das Vertrauen vom Trainer. Und auch da dieses langsam Heranführen, das mag nicht jedem gefallen. Can Unsu zum Beispiel und seinem Umfeld, ja. Aber auch da, ich finde, das ist richtig. Du kannst nicht sagen, ich lasse dich jetzt sofort für immer loslaufen, weil du bist noch nicht so weit. Und er hat da die Ruhe und ich glaube auch, dass er diese Gespräche mit den Spielern so führt, dass das verständnisvoll ist und dass das eine menschlich erwachsene Ebene hat, die nicht irgendwie von, nee, du spielst nicht, Pech gehabt ist. Und ich glaube, das ist schon auch ein großer Faktor, weil das sind halt noch, vieles davon sind halt noch Babys, ne? So, also Fußballbabys. Mhm. Ist für die auch neu. Und da, aber diese Emotionalität, die du ansprichst, die er nicht hat, die braucht er vielleicht auch nicht. Manchmal braucht er sie schon, glaube ich. Und ich glaube auch da, wie man jetzt zum Beispiel beim Ende vom Freiburg-Spiel gesehen hat, wie er da emotional eben in seinen Verhältnissen ausgerastet ist, wächst er auch dran. Aber zum Beispiel macht die Eintracht, hat ja Marvin auch gesagt im Schwerpunkt, weiß er dann auch zu reagieren. Dann geht halt ein Axel Hellmann in die Kabine und zündet die an. Also, oder man ruft nochmal Peter Fischer an. Also es gibt ja genug Emotionalität. Ich glaube, was noch so ein bisschen fehlt, ist für Toppmöller der Leader auf dem Platz, mit dem er das sozusagen machen kann, der Lautsprecher, der das für ihn vielleicht auch ein bisschen dort übernimmt.
Ist das nicht Christensen und Theat? Sind das nicht die beiden?
Ja, aber die sind auch noch neu, ne? Also die sind auch noch frisch da und zumindest Theat ist auch noch jung, das vergisst man auch immer, der ist auch noch nicht der Älteste und auch das ist die erste Saison für beide. Und eigentlich müsste es so jemand sein wie Götze oder Skiri, aber die sind natürlich nicht, vielleicht ist es auch ein Robin Koch noch, aber ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen so diese Kombination mit auf dem Platz und dann eben auch, das ist ja das In-Game-Coaching, wie reagiere ich, wie können wir dort die Emotionalität noch hinbringen. Und das kommt schon auch ein bisschen von der Trainerbank, aber ich glaube, das wird sich auch noch finden. Und was ich gut finde, ist, dass am Ende immer halbwegs die Ruhe bewahrt wurde. Es wurde nie komplett irgendwie der Kopf verloren und man war sich schon auch immer bewusst des Drucks, wir wollen jetzt die Champions League. Aber es ist natürlich auch geboren daraus, wenn du seit dem dritten oder vierten Spieltag immer auf diesem Platz stehst. Und wenn du es dann am letzten nicht mehr bist, dann ist das einfach eine Enttäuschung. Und das ist, wenn du sagst, ja, die Eintracht, wenn du vor der Saison sagst, die Eintracht wird Fünfter und kommt schon wieder in die Europa League, dann sagt jeder, ja, super geil. Aber es ist wie wenn du gegen Bayern München 2-1 führst und dann noch 2-2 kassierst. Da bist du auch enttäuscht, weil du es so lange in der Hand hattest. Und das gehört irgendwie auch dazu. Und nichtsdestotrotz ist es so ein junges Team mit so einem auch jungen Trainer, von der Erfahrung her in der Bundesliga, der das geschafft hat. Also von daher, ich sehe schon auch Kritik, beziehungsweise ich sehe Optimierungsvorschläge und ich sehe auch Optimierungsbedarf bei Topmöller. Aber ich sehe nicht den großen Untergang, wie viele schon geschrieben haben.
Vor allem, also es gibt zwei Dinge, die mich da wirklich extrem stören. Und das hat gar nicht jetzt nur mit Dino Topmöller und Eintracht Frankfurt zu tun. Aber der erste Punkt ist, dass dann in der Berichterstattung über Vereine so getan wird, als ob Trainer ein super easy Job wäre. Stell doch einfach XY auf, wie kannst du denn mit diesem Plan ins Spiel gehen? Es war doch klar, dass ohne Götze XYZ. Und das ist eigentlich immer eine Ex-Post-Betrachtung. Denn wenn das Spiel anders gelaufen wäre, wäre genau dieser Artikel nicht geschrieben worden. Auch wenn es die Journalisten vorher auf der Pressetribüne genau so gesagt hätten. Und ich finde eben, dass es zum einen eben geringschätzt, was Trainer alles tun müssen und welche Gedanken sich auch Trainer machen. Und du weißt ja, dass Dino Topmöller sich Gedanken macht. Du weißt, er ist kein Trainer, der jetzt irgendwie morgens aufwacht, in sein Müsli guckt und dann an der Formation der Haferflocken entscheidet, wen er auf die Doppelsechs stellt. Folgt alles im Plan und er könnte dir alles ganz, ganz genau begründen. Und er macht es ja auch immer mal wieder halt so in der Deutlichkeit, die man sich erlauben kann, weil du weißt ja auch nicht, wenn du erklärst, warum ein Spieler spielt, erklärst du ja auch, warum andere Spieler nicht gespielt hat. Deswegen kannst du da jetzt nicht komplett offen sein. Aber das hat er ja gemacht. Und das andere ist ein Punkt, den Martin Rafelt in der letzten Saison gemacht hat im Taktikrückblick, den wir hatten. Da ging es logischerweise auch über Eintracht Frankfurt und damals war ja noch offen, geht's mit Dino Topmöller weiter, da gab es quasi noch das Saisonabschlussgespräch. Und da hat er gesagt, und das fand ich einen sehr schlauen Gedanken, der mir immer zu kurz kommt, wenn du Dino Topmöller holst, er ist ein sehr junger Trainer, der sehr wenig Vorerfahrung hatte, erst wenige Stationen hatte, dann holst ihn ja, weil du glaubst, er ist ein guter Trainer. Und du dürftest ihn nur dann entlassen, wenn du eigentlich davon überzeugt bist, dass er sich nicht weiterentwickelt. Und das hat ja dann die Eintracht auch nicht gemacht. Man ist in die neue Saison gegangen. Und was stellen wir jetzt fest? Er hat sich weiterentwickelt. Es gibt eine deutliche Weiterentwicklung. Und jetzt sind wir doch eigentlich an einem ganz ähnlichen Punkt wieder. Und an dem wären wir auch, wenn er die Europa League erreicht hätte, dass man sich wieder die Frage stellen müsste. Wir haben jetzt gesehen, er hat sich weiterentwickelt. Trauen wir Dino Topmöller zu, dass er in der nächsten Saison den nächsten Schritt macht? Und da gibt's ja eigentlich, also da kann man ja zu 0,0% nur Bedenken haben, weil er ist ja ein ständig sich verändernder Trainer und natürlich geht das nicht linear immer nach oben, sondern es gibt Hochs und es gibt runter, weil du kannst dich nur weiterentwickeln, wenn du auch mal Fehlentscheidungen triffst, wenn du Sachen auch mal falsch einschätzt. Aber das ist ja eigentlich so eindeutig, dass ich mich wirklich frage, woher ja fast schon diese Arroganz kommt, Dino Topmöller immer so sehr zu kritisieren, weil er hat doch bisher immer letztlich geliefert. Er hat sich immer weiterentwickelt. Ihm wurde Mühe nie weggenommen in der ersten Saison. Ihm wurde Mamouche weggenommen in der zweiten Saison. Plus er hat das jüngste Team der Liga und die richtigen Führungsspieler, die ganze Zeit gespielt haben. Kevin Trapp war ja zwischendurch verletzt. Die sind eben auch beide noch neu im Verein. Also Theat und Christensen. Du hast es ja auch schon gesagt.
Ja, ich glaube, dass der Verein immer noch zu schnell gewachsen ist oder zu schnell zu viel Erfolg hat. Ich glaube, dass das so ein bisschen den Verein überrennt. Ist natürlich positiv, aber trotzdem damit die Ansprüche auch wachsen und dafür dann vielleicht auch man sich hier und da wünscht, einen erfahreneren Trainer zu haben, der eben schon sozusagen ein größeres Portfolio mitbringt als Dino Topmöller, der eben noch, wie du sagst, wachsen muss. Und das ist aber auch eine Einspielung. Und andererseits, man muss auch mal sagen, wenn es zu gut läuft, muss man irgendwas finden, wo man nochmal kritisieren kann, weil das gehört auch dazu. Ne? Und es ist schon so, dass man sich immer wünscht, also es ist ja einfach so, man wünscht sich, man sieht diese, nehmen wir jetzt mal die Hinrunde und sieht, guck mal, so lief, so geil hat die Eintracht Fußball gespielt. So einen wunderschönen Fußball konnte die spielen. Und dann siehst du, was danach passiert. Und klar, Marmoush ist weg, aber trotzdem fragst du dich, naja, kannst du es nicht, kann der Trainer es nicht wieder so machen? Wo ist das Problem? Und diese Erwartungen steigen dann natürlich auch, weil du gesehen hast, was kann man eigentlich? Und dann ist immer der Trainer derjenige und weniger das Team oder die einzelnen Spieler. Deswegen, ich glaube, dass man dem Zeit geben muss und natürlich wird er sich entwickeln. Und der Verein muss sich aber auch entwickeln. Das ist so ein krasses Zusammenspiel mittlerweile, muss es sein, zwischen Markus Krösche und Dino Toppmöller. Was für Spieler? Wer kann gehen? Wo kann ich sagen, okay, du darfst gehen, weil ich dafür das finanzielle Aspekt nehme? Das muss man ja auch alles sehen. Wen hole ich? Wer hat dann Talent? Und ehrlicherweise, man darf auch nicht vergessen, Collins und Brown, all die, die Theatchristen sind, die wurden geholt, aber niemand konnte davon ausgehen, dass die so eine erste Saison spielen.
Eben.
Das ist außergewöhnlich und davon hat die Eintracht, das hat die natürlich oft, dass die Spieler schon so überperformen, aber es ist auch klar, dass Spieler nicht eine ganze Saison überperformen können. Es ist immer die Frage, wann ist der Leistungsabfall und meistens, gerade bei Eintracht Frankfurt, fällt der halt hinten raus, weil du dann mit der Doppelbelastung irgendwann auf dem Zahnfleisch gehst und du dann, ich habe es schon angesprochen, eben nicht mehr diese Kaderdichte hast, 1:1 nachzubesetzen. Trotzdem darf man immer nicht vergessen, dass diese Spieler schon so gut performen, dass es einfach so funktioniert hat. Und ihr habt zum Beispiel ja auch im Schwerpunkt angesprochen, ne? Was schon wieder weggefallen ist im Sommer. Ein Pacho ist weggegangen. Das war die unumstrittene Stütze in der Abwehr.
Ja.
Der ist weggegangen und 4 Spieltage später hat kein Mensch mehr darüber gesprochen. Das hat die halbe Welt schon vergessen, dass der mal bei der Eintracht war und dort irgendwie. Und auch der hatte damals ja schon das war auch nur eine Saison, in der massiv überperformt hat. Und dann, als wäre es nichts, besetzt man das einfach komplett nach und es fällt keinem mehr auf. Und das ist außergewöhnlich, weil das ist ein Zusammenspiel zwischen dem, was hole ich oder wen hole ich und wie kann ich die einbinden und wie funktionieren die? Und das ist ein Trainerverdienst.
Mhm. Definitiv. Und damit sind wir aber auch gleichzeitig in einen weiteren Aspekt mit reingerutscht. Den hast du Krösches Masterclass genannt. Deswegen vermute ich, es wird jetzt nicht allzu kritisch. Aber das ist ja ganz interessant, dass es bei Markus Krösche da eine Parallele gibt. Also er kam zur Eintracht Frankfurt und erstmal war die Trauer darüber groß, dass Ben Manga weg ist und so weiter und so fort. Also es wurde quasi viel darüber gesprochen, jetzt verändert sich das Scouting, kommt jetzt hier zu viel, RB-Fußball, kalte Analysedaten, wird jetzt alles nur nach Statistik gemacht. Das waren quasi die Bedenken von den größten Kritikern. Und jetzt muss man ja feststellen, ein paar Jahre später, besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt sehr viele Statistiken, in denen Eintracht Frankfurt Spieler ganz hervorragend sind, aber zum Beispiel die beiden Spieler mit der besten Quote, Tackling-Quote gegen Dribbler, also die quasi nicht überdribbelt werden konnten von ihren Gegenspielern, liegen auf Platz 1 liegt Nene Brown und auf Platz 2 liegt Namdi Collins. Der eine kam letzten Winter vom 1. FC Nürnberg und der andere kam zur letzten Saison aus der 2. von Borussia Dortmund für einen Appel und ein Ei. Und ich könnte jetzt noch ganz, ganz viel weitere Statistiken nennen. Das ist ja nur die Spitze des Transfereisbergs. Also jetzt mit ein bisschen Abstand dann eben, lass uns über die Krösche Masterclass sprechen. Was zeichnet sie aus?
Naja, also im Endeffekt hat der Eintracht Frankfurt eine Handschrift, eine Transferhandschrift gegeben und dadurch die Eintracht auf dem internationalen Markt sowohl für kaufende Vereine als auch für Spieler bekannt gemacht. Die Eintracht ist wer in Europa. Mhm. Die Spieler überlegen sich, wo gehe ich hin und entscheiden sich für Eintracht Frankfurt, weil sie sehen, der und der hat es dort geschafft und der ist dann zu diesem Verein gegangen. Das ist, finde ich, das Erste und das Wichtigste. Und ich weiß, es gibt auch viel Kritik daran. Naja, halten Sie denn jetzt irgendwann mal einen Spieler? Es kann doch nicht immer nur sein, dass Sie sozusagen einkaufen und dann teuer verkaufen. Ja, aber trotzdem muss man ja sehen, wo es einen hingebracht hat und sollen bleiben ja auch. Und dann muss man sagen, ist es vielleicht so, dass die Spieler austauschbar sind oder also austauschbar sind oder man neue performt und sich denen eben auch die Zeit lässt. Das wird, glaube ich, jetzt immer schwieriger, weil man jetzt die Champions League erreicht hat und man jetzt der Anspruch wieder gestiegen ist und man jetzt eben nicht sich Zeit lassen kann zu sagen, jetzt holt man wieder jemanden und gibt dem Zeit und guckt, wie es funktioniert, weil es auf der Stürmerposition zum Beispiel, du brauchst einen Stürmer, der funktioniert, es geht nicht so anders. Und du siehst eben, hast ja auch, haben wir schon gesprochen, hast du ja auch gesehen, wie es dann ist, wenn du nicht die anderen zwei Transfers, die du gemacht hast, die nicht funktionieren. Mhm. Aber ich glaube, dieses Talent, auch Spieler zu holen, die sind ja nicht, also der holt ja jetzt nicht aus der, keine Ahnung, brasilianischen vierten Liga einen Spieler, sondern der holt ja schon Spieler, die so ein bisschen nicht nur Marco Krösche und seinen Scouts auf dem Zettel sein sollten, aber trotzdem holt er die. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel, ich meine, es gibt ja jetzt immer mehr Vergleiche Borussia Dortmund anschaut, ne? Da wären auch Spieler dabei gewesen, die wären auch wer für Borussia Dortmund gewesen und hätten dort auch dem Verein geholfen. Und dann hast du so Spieler wie eben Collins, die der BVB nicht mehr haben will. Knauf ist auch so jemand. Und die auf einmal funktionieren. Klar, es ist auch immer ein Zusammenspiel. Funktionieren die Spieler bei dem jeweiligen Verein? Und ich glaube, dass Eintracht Frankfurt schon auch ein Verein ist, der den meisten Spielern hilft in der Entwicklung. Und man so sozusagen Resterampe Eintracht Frankfurt, wenn es bei Frankfurt nicht klappt, da klappt es nirgendwo, so blöd gesagt. Aber das ist ja auch schon durchdacht. Also es ist einfach, ich finde schon, die Transferpolitik ist sehr, sehr durchdacht. Und ich finde dieses, ich habe mir was aufgeschrieben, der hat vor seinem Start bei der Eintracht gesagt, Kaderplanung besteht aus drei Teilen. Verlässlichkeit, Fähigkeit und Perspektive. Mhm. Unser Kader bietet enorm viel Verlässlichkeit und Qualität. Jetzt geht es darum, andere Fähigkeiten hinzuzufügen, die Altersstruktur zu verändern und Potenziale zu schaffen. Vor dem Start. Und wenn man sich das jetzt mal retroperspektivisch anschaut, hat er genau das gemacht. Mhm. Verlässlichkeit ist da. Fähigkeiten unumschrieben. Perspektive unumstritten, weil du genug Spieler hast, wenn du Perspektive nicht nur sportlich, sondern auch Wiederverkaufswert siehst, hast du so viele Spieler. Also ich finde, er hat selbst sehr gut zusammengefasst. Und ich meine, man redet jetzt ja immer von der aktuellen Phase, aber da sind ja auch irgendwie Jesper Lindström, Gibril Sow, da sind, Pacho haben wir schon gesagt, da sind so viele Spieler dabei, die ja auch noch gegangen sind. Man darf nicht vergessen, jetzt haben wir auch einen Hugo Larsson im Team, der einer der jüngsten, also auch ein ganz junger Spieler ist, der auf einmal so, jeder tut so, als wäre er seit 10 Jahren da irgendwie auf der 6 bei Eintracht Frankfurt und ist halt irgendwie, macht halt, spielt da so seinen Hut runter, aber der ist auch jung. Also ich finde das schon, ja, also für mich ist Krösches Masterclass gehört eigentlich eine Handschrift dazu. Also er hat eine Handschrift und die hat er auf Eintracht Frankfurt gebracht. Die mag vielleicht nicht jedem gefallen, aber es ist effektiv und es zahlt sich aus. Also eben, und du hast es ja auch schon mal angeguckt, schau dir die Spiele an wie Ante Rebic, Luka Jovic, die alle für so viel Geld verkauft wurden, die alle danach nicht mehr performt haben. Die haben ihr Leistungshoch. Philipp Kostic, es ist für immer in unserem Herzen, darf jederzeit gerne wiederkommen. Aber es sind Spieler, die bei Eintracht Frankfurt, und da guckt er ja schon auch, welche Spieler passen in den Verein rein und wo sieht man es. Und es ist eine Kombination zwischen ganz viel Weiterverkaufspotenzial und aber auch einfach junge Spieler, die dem Team gut tun und theoretisch Zeit zu reifen haben. Dass dann Brown Collins denken, nee, ich brauche keine Zeit, sondern ich lege direkt los.
Gut, soll, hilft natürlich.
Soll uns recht sein. Aber auch zum Beispiel, ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist Arthur Tert. Mhm. Beste, aber man muss sich auch überlegen, wenn man den Gerüchten trauen möchte, wollte die Eintracht eigentlich Kouliarakis von Wolfsburg, der dann auf den allerletzten Metern gesagt hat, er möchte lieber zu Wolfsburg gehen. Auch kein schlechter Spieler und so, aber dann in der Hinterhand noch Theat zu haben und den dann zu verpflichten und das ist das Ergebnis, das finde ich ist schon außergewöhnlich und ich finde die Eintracht, außer tatsächlich bei diesem Kolo Muani-Transfer, den man aus wirtschaftlichen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, machen mussten, wo kein Ersatz in der Hinterhand war, wo wirklich ein großer Fehler gemacht wurde, ist es mit sehr viel Bedacht und auch sozusagen sehr viel Strategie und immer mit einem, nicht immer, aber ich habe das Gefühl, oft mit einem Plan B. Und auch, niemand hat 100% Treffer, ne? Man muss auch sagen, es gehören auch Fehleinkäufe dazu.
Klar. Wenn alle treffen würden, dann müsste man mit 28 Spielern spielen. Ansonsten kann es nicht funktionieren. Aber ja, ich finde das eben auch so interessant, dass Markus Krösche das nicht nur alles geschafft hat in relativ kurzer Zeit und eben auch wirklich so sein Profil, also nicht nur sein Profil schaffen konnte, sondern das auch der Eintracht, sondern wie das eben auch im Zusammenspiel mit den Trainern gelaufen ist. Und das ist mir nämlich ein bisschen unterbeleuchteter Aspekt, wenn man über Dino Topmöller spricht. Also Dino Topmöller ist der Trainer von Markus Krösche. Und Markus Krösche hat Ahnung vom Spiel. Markus Krösche hat selber die Trainerlizenz. Er war ja auch mal ganz kurz Trainer. Das heißt, Markus Krösche ist nicht einer der Sportdirektoren, der auf der Tribüne sitzt und sich denkt, okay, die müssen jetzt einfach mal mehr Bälle in den Strafraum bringen, dann wird das schon. Sondern ich glaube, der hat einen anderen Blick aufs Spiel und einen, der Dino Topmöller wahrscheinlich ähnlich ist. Das heißt, die unterhalten sich, was das Sportliche angeht, auf Augenhöhe. Er kennt ihn schon ewig. Er hat damals bei der Vorstellung von Dino Topmöller davon gesprochen, wie oft man miteinander telefoniert hätte, auch in der Zeit, in der die Wege sich nicht gekreuzt haben. Und die beiden gehören zusammen. Und das ist insofern wichtig, weil ja Dino Topmöller immer wieder darunter leidet, unter dem, was Markus Krösche macht. Spieler verkaufen oder vielleicht auch mal einen Spieler kaufen, der so jung ist, dass du in den ersten Trainingseinheiten siehst, ja gut, also gleich wird er uns jetzt nicht helfen, den müssen wir jetzt erstmal hochkriegen oder wir müssen ihn fit kriegen, so wie Ekitike, da musste ich vorhin dran denken, als du gesagt hast, der hat ja 33 Spiele gemacht, da sieht man mal, also er kam ja damals vom PSG mit einem Trainingsrückstand, das war ja fürchterlich, das war, und das sind ja alles Dinge, wo Dino Topmöller völlig zu Recht auch sagen könnte, also ich kriege hier immer die Hitze ab in der Öffentlichkeit. Man hört jetzt nicht so wahnsinnig viele Aussagen, wobei ich jetzt auch nicht sagen will, man stärkt Topmöller nicht den Rücken, weil es wäre ja Quatsch, wenn man den Vertrag verlängert vor diesem Freiburg-Spiel. Das ist ja quasi das beste Statement, das du setzen kannst. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass rhetorisch Dino Topmöller schon das immer alleine erstmal regeln muss, mit der Kritik umzugehen. Und das könnte auch anders funktionieren. Aber ich habe den Eindruck, von außen betrachtet, die beiden gehören zusammen. Die beiden haben wahrscheinlich auch menschlich, aber das ist jetzt erstmal nicht so relevant, eine gute Wellenlänge. Aber vor allem denken sie, glaube ich, ähnlich über Fußball. Sie analysieren, glaube ich, Fußball ähnlich. Wenn es Auseinandersetzungen gibt, dann kriegen wir davon nichts mit. Das heißt, sie halten sie hinter verschlossenen Türen. Und so gehört nämlich dann quasi zur Masterclass von Krösche, gehört für mich Dino Topmöller mit dazu. Und zum Erfolg, den Dino Topmöller hat, gehört Markus Krösche mit dazu. Und die beiden sind so ineinander verwoben. Deswegen wollte ich die beiden Aspekte auch nacheinander machen.
Ja, das stimmt. Ich finde aber, ich habe ja jetzt primär positiv geredet, man kann aber auch negativ das sagen. Und da ging es ja auch darum im Sommer, als es noch unklar war, bleibt Topmöller oder nicht. Wurde auch viel diskutiert. Wenn Topmöller geht, dann ist das, also was macht Krösche? Weil es wäre ein Eingeständnis eines Fehlers von ihm selbst, weil sie so eng miteinander verzahnt sind. Das heißt, Krösche, also Topmöller ist Krösches Trainer, aber auch Krösches Vision. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, was es jetzt aktuell nicht tut, dann ist es Krösches Fehler auch. Also, und dann ist es auch ein Eingeständnis, dass seine Variante hier nicht geklappt hat, die hier und da auch kritisiert wurde und man gesagt hat, ja, hol doch ich vielleicht hier machen anderes. Das heißt, es ist eng verzahnt, aber es könnte auch sozusagen negativ auf Krösche zurückfallen. Mhm. Aber natürlich glaube ich schon, auch, also man wiederholt sich ja gerne, aber bei diesem Kolo-Muani-Transfer ist es natürlich schon so gewesen, dass die zwei auch miteinander gesprochen haben. Und natürlich ging es dann alles sehr schnell, aber ich glaube schon, dass Krösche mit Topmöller gesagt hat, wir müssen das jetzt machen und dann tu es halt so. Und auch das ist natürlich eine Zusammenarbeit, die so vielleicht nicht immer funktioniert, wo dann der eine sagt, naja, hast du eigentlich noch alle Tassen in deinem Schränkchen, weil du kannst mir den doch jetzt nicht jetzt so spontan 2 Stunden vor Transferfenster noch wegnehmen und hast du eigentlich einen Ersatz, sonst bin ich nämlich weg. Mhm. Und ich finde, das ist aber auch so positiv bei Topmöller, um nochmal zu dem anderen Aspekt zu kommen, er findet sich einfach mit Situationen ab, klar, wir wissen nicht komplett, was hinter den Kulissen ist, weil da wird aber gesprochen, er findet sich damit ab und versucht, andere Lösungen zu finden, anstatt da zu sitzen und mimimi, ich habe aber keinen Mamusch mehr, mimimi, mir ist jetzt der und Götze und so weiter, sondern er macht einfach und sagt, okay, geht jetzt nicht, ist so, was kann ich jetzt tun?
Mhm. Ja, und das hat eben sehr gut funktioniert und gleichzeitig sind wir damit quasi auch schon im letzten Punkt gelandet, nämlich der Kader in der Zukunft oder der Kaderumbruch in der Zukunft. Und das, obwohl es ein so extrem junger Kader ist. Also man muss ja wirklich die Spieler, die älter als 25 Jahre alt sind, die musst du ja fast schon suchen im Kader von Eintracht Frankfurt. Und wenn da nicht irgendwie Kevin Trapp und Timothy Chandler noch mit dabei wären, dann wäre ja der Durchschnitt, der Altersdurchschnitt des Kaders noch extrem viel niedriger. Also wie blickst du auf den Kader? Was ist da wichtig? Ja. Und vor allem jetzt auch mit Blick eben in die Zukunft. Es geht ja immer nach vorne, der Blick bei der Eintracht.
Naja, also ich glaube, fangen wir mal falsch rum an und fangen wir mal vorne an im Sturm, dann muss man, glaube ich, davon ausgehen, dass Hugo Ekitike nicht mehr im Sommer, in der neuen Saison bei Eintracht Frankfurt spielt. Mhm. Das ist einfach der Nächste, der für viel Geld den Verein verlassen wird. Und dann hast du dort ein ganz großes Problem, weil Wahi wurde eingekauft, der funktioniert nicht und hat natürlich jetzt, haben wir schon häufiger gezeigt, Hugo Ekitike hat auch nicht sofort funktioniert, der kam in der Winterpause, hast du schon angesprochen, und hat auch seine Zeit gebraucht, hat auch nicht jeder gedacht, dass er jetzt da steht, wo er steht oder die Leistung gezeigt hat, das kann bei Bahi auch noch passieren, sind aber viele sehr kritisch gerade, abwarten, aber du spielst auch eine Champions League Saison, das heißt, du musst dort mindestens ein oder zwei Spieler noch holen, die im besten Fall auch schon eine Erfahrung haben und nicht nur jung und entwicklungsreif sind. Also ich glaube, jetzt kommt es wirklich auch darauf an. Das ist auch so ein bisschen die Kritik, die ich am aktuellen Kader habe. Mir fehlt hier und da noch ein bisschen mir fehlt noch die Erfahrung. Das hat man jetzt eben gesehen mit Götze-Auswahl. Dann hast du nur noch Skiri als, wenn wir jetzt wirklich so runterbrechen, Erfahrenen. Man kann dann natürlich auch noch Koch und so, aber die sind auch alle noch jung und auch alle noch nicht. Ja, diese Reife fehlt, finde ich, noch ein bisschen. Mhm. Das heißt, du hast den Sturm, da musst du auf jeden Fall reagieren. Dann hast du einige Spieler, die gehen werden oder hoffentlich gehen werden. Ich habe da mein Lieblingspersonal, hier ist Faris Chaibi, der meinetwegen gerne den Verein jetzt dann verlassen darf. Dann hast du die Frage, was passiert mit Can Usun, dem Vernehmen nach mehr möchte, als er jetzt bisher gemacht hat und sich mit einem Wechsel vorstellen kann. Dann ist immer noch die Thematik Doppelsechs, Giri und Larsson. Auch Larsson hat Interesse geweckt. Auch da ist unklar, ob das jetzt sozusagen bleibt. Und dann hast du wahrscheinlich mal wieder den größten Umbruch in der Abwehr, weil Tuta wird höchstwahrscheinlich den Verein verlassen. Und auch bei Robin Koch ist unklar, ob er geht. Der hat eine Ausstiegsklausel und bei Bayer Leverkusen sucht man ja noch einen Tarnachfolger. Das heißt, du hast schon einige Spieler, die gehen werden, aber davon sind es schon einige Stützen auch. Also es ist ja immer ein großer Wechsel und bei einigen tut es nicht ganz so weh, aber das sind schon wieder Stützen, die wehtun. Und da ist die Frage, was passiert da jetzt in der Zukunft? Weil du brauchst einfach noch mehr ein Zusammenspiel zwischen den Jungen und den Alten. Und wir haben es bei der Eintracht schon oft gesehen, dass die Leute oder die Spieler früh performt haben und dann aber auch mal wieder nicht. Also auch ein Ansgar Knauf, wenn man sich das mal so anguckt, das war ja auch hoch und tief viel. Und das kann auch passieren. Wir wissen nicht, ob ein Brown oder ein Collins jetzt nochmal daran anknüpfen können. Und da muss man sich schon taktisch klug verstärken. Du hast noch eine Torhüterposition, die, sagen wir mal, noch in der Schwebe ist, wo es zwei Lager gibt, wo du aktuell einen Trapp hast, der da spielen wird, weil Santos verletzt ist noch mit einem Kreuzbandriss. Mhm. Aber über kurz oder lang steht auch da der Umbruch an, bin ich der Meinung, und bin da auch großer Santos-Verfechter. Und da hat die Eintracht jetzt in Anführungszeichen Glück, eben Unglück gehabt, dass die Situation nicht schon in der Rückrunde eskaliert ist, weil sich Santos dann verletzt hat, weil dann hätte es kurz diese Situation gegeben, dass beide fit wären. Und dann wäre das ein bisschen ein schwieriges Moderationsthema geworden, weil Kevin Trapp ist natürlich eine absolute Legende in dem Verein. Und das Karriereende läutet sich ja so ein bisschen, oder das Ende bei der Eintracht läutet ein bisschen ein. Und da ist die Frage, wie geht man das dann an? Ich finde, wir haben viel über System ja auch heute gesprochen. Ich finde eigentlich dieses, 4-4-2 sehr schön, wenn du aber vorne die richtigen zwei hast, plus dann da hinten diese offensiven Kräfte. Du hast natürlich eine Bank mit Theat und Christensen, die sind gesetzt, die werden den Verein noch nicht verlassen. Da hast du schon mal zwei, die du auf jeden Fall in der Abwehr sicher hast. Aber da kann natürlich noch viel passieren. Und ich bin gespannt, was da noch kommt, weil es ist natürlich schon wieder einer dieser Umbrüche.
Ja, und die Konkurrenz entwickelt sich ja mit. Also das ist vorhin, finde ich, auch so ein bisschen untergegangen, als wir über Hinrunde versus Rückrunde gesprochen haben. Die Gegner wussten auch irgendwann, du hast sehr genau verfolgt, was die Eintracht kann und was sie nicht so gut kann. Kein Team kann alles gut, und haben ihnen halt dann die Dinge auch versucht zu nehmen, die die Eintracht gut kann. Das kommt auch mit dazu. Und das ist ja bei so etwas jetzt dann auch die Sache, wenn wir jetzt auf die nächste Saison blicken, dass die direkte Konkurrenz, die zu großen Teilen underperformed hat, also Leipzig hatte eine Katastrophensaison, Dortmund hat es irgendwie mit dem blauen Auge noch hinbekommen, und über die anderen will ich jetzt gar nicht reden, weil wissen eh alle, wer gemeint ist, die werden ja auch alles Dinge tun. Aber wenn ich jetzt dir sagen würde, du bist jetzt mal kurz Markus Krösche, und ich sage dir, von all den Champions-League-Millionen, die wir kriegen, darfst du einen der vorhin genannten, wo du gesagt hast, die liebäugeln alle mit dem Wechseln, du darfst bei einem davon den Vertrag verlängern und legst ordentlich Gehalt drauf, und wir kaufen damit auch die Ausstiegsklausel, die es vielleicht gibt, zurück, die dann nicht mehr im Vertrag mit drin ist. Auf wen würdest du dein Geld setzen?
Ekitike.
Bist du wirklich so überzeugt von ihm? Weil ehrlicherweise, ich bin eher bei Tuta oder Robin Koch.
Also Tuta läufst du bei keine mir leider Chance geschlossen mehr. Gegen Ach so, geschlossene okay. Türen. Also keine Chance, weiß ich nicht. Dazu bin ich nicht genug am Transfermarkt drin, aber einfach nicht mein Spieler. Das finde ich, das ist mir zu fehleranfällig. Das ist mir auf der Sechs nicht konstant genug. Das ist jetzt einfach, ich finde, für mich ist die Geschichte rund und ist auch okay so. Robin Koch kann ich verstehen, obwohl ich da unsicher bin, ob nicht auch, klingt jetzt gemein, aber sozusagen austauschbar, oder ist nicht noch genug andere Spieler, weil er ist ein guter Spieler, aber ist jetzt ja auch nicht herausragend. So, ich finde, ich verstehe die Kritik auch oder deine Bedenken bei Ekitike. Ich glaube, wenn er den passenden Sturmpartner hat, wie man es bei Marmoush gesehen hat, und er sich wirklich wohlfühlt, dann ist er ein herausragender Spieler. Wenn er noch lernt, der ist auch noch sehr jung, man sieht es ihm an, vielleicht gehst du halt nicht in den dritten Zweikampf, sondern lässt es einfach und spielst mal ab. Da ist noch viel Luft nach oben, aber ich glaube, das Talent und dieses Können am Ball ist schon sehr, sehr gut. Und ich weiß, wir wissen halt dort, dass er bei der Eintracht funktioniert. Ich finde, mir ist die Angst zu groß, was passiert auf der Stürmerposition, weil du nicht weißt, was funktioniert in der Zukunft im Verhältnis zu. In der Defensive habe ich das Gefühl, kann man es besser abfangen als im Sturm, weil wir zu oft bei Eintracht Frankfurt gesehen haben, was passiert, wenn Stürmer nicht funktionieren, wenn du stürmerlos bist. Deswegen wäre mir dort die Sorge zu groß.
Ja, okay, das verstehe ich. Und was wäre mit Hugo Larsson? Jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, eigentlich wäre das der Perspektivspieler, dem ich den 5-Jahres-Vertrag hinlegen würde.
Ja, auch das verstehe ich, aber auch da ist mir in den letzten Spielen die Leistung, also ich finde, der ist zuletzt ganz oft untergegangen. Vielleicht habe ich auch einen anderen Blick drauf oder einen falschen Blick drauf, aber mir ist der persönlich zu sehr untergegangen, und ich bin mir unsicher, wie bei Eintracht Frankfurt noch die Entwicklung gehen könnte, ob er nicht in diesem Spielsystem auch ein bisschen gefangen ist und nicht so sehr sich so ausleben kann. Deswegen, wenn ich gucken müsste, wer kann sich am meisten noch entwickeln und von wem kann die Eintracht am meisten profitieren, würde ich mit Ekitike gehen. Ich verstehe auch den Larsson-Ansatz, und ich weiß, dass es auch viele Fans gibt, und der ist unglaublich gut, der ist auch noch unglaublich jung. Ich fand nur, dass er irgendwann ein bisschen, ja, mir zu defensiv gefangen war. und Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat in dieser Form. Und vielleicht ist es auch okay, aber ich finde, da gibt's auch noch einen Heulund, der noch spielen kann. Also da ist noch ein bisschen was da.
Ja, fair. Ich meine, die Art und Weise, wie die Eintracht gespielt hat, das ist auch sehr besonders. Also ich sehe tendenziell die Eintracht auch eher in einem 4-2-3-1, 4-3-3 oder 4-4-2, aber auf jeden Fall so, dass einer der Sechser zum Achter wird mit Ball und das wäre halt für mich Larsson. Und dann ist er nämlich in der Position, in der ich ihn haben will und er ist aber laufstark genug, dass er dann die Wege nach hinten dennoch noch mitmachen kann und da keine Lücken aufreißt. Also ich sehe, ehrlich gesagt, Eintracht Frankfurt so ein bisschen im Schatten vom VfB Stuttgart könnte man sich, glaube ich, entwickeln, dass du eben eine Doppel-6 hast, die eine ganz andere Rolle spielt als bei vielen anderen Vereinen, zumindest gegen manche Gegner. Das muss nicht gegen alle Gegner so sein, weil es ist extrem schwierig. Aber diesen Entwicklungsschritt hätte ich gerne, dass ein bisschen mehr übers Zentrum kommt. Weil, aber
vielleicht, also ja. Ich bin mir noch unsicher, ob du nicht, wenn du Skiri und Larsson hast, auch ein bisschen die beiden ihrer Stärke beraubst. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, weil es immer noch in Frankfurt vermisst man immer noch ein bisschen den Kölner Skiri, was natürlich ganz anderes System ist und so, aber ich bin mir da noch nicht so richtig, ich bin da noch nicht so richtig 100% zufrieden mit dieser
Perspektivisch sehe ich ehrlich gesagt Skiri nicht neben Larsson auf der Doppel-6, aber jetzt geht genau. Er sehr hier in meine Kaderplanung mit rein, da glaube ich, müsste man nämlich auch nochmal gucken, wem man so in der Bundesliga.
Vielleicht ist es dann auch eben Larsson, der bleibt und dann Skiri. Aber also auf jeden Fall ist die 6 schon auch eine Position, wo man noch nachlegen muss und wo man noch viel Potenzial hat, also Potenzial sich verstärken muss, damit man das Potenzial, was man vielleicht auch schon hat, anderweitig nutzen kann oder sich noch mehr entfalten kann.
Okay, aber jetzt geht's ja auch schon sehr ins Detail und Markus Kösche wird eh schon irgendwie eine Shortlist von noch 13 Spielern haben für jede Position, denn so arbeitet er. Und dann werden wir ja wahrscheinlich wieder am letzten Transferfenstertag, werden wir ja dann wieder erfahren, was alles passiert ist, noch bei Frankfurt. Ja, genau. Große Vorfreude kann ich jetzt schon bei dir erkennen. Ja. Aber diese Saison haben wir ja damit eigentlich dann doch halbwegs in eine Sendung gepackt bekommen. Es hätte natürlich noch viel, viel tiefer gehen können, aber das ist ja immer so bei den Royal-Segmenten. Was jetzt aber noch fehlt, sind die Saison-Awards, also MVP, Unsung Hero und Moment der Saison. Gut, das haben wir jetzt schon gehört. Wer ist denn dein MVP? Das ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht so einfach, weil wir ja noch eine Halbserie Mamouche auch mit dabei haben.
Ich habe geschummelt.
Ah, okay.
Ich hab Hinrunde geschrieben, Omar Mamouche, und Rückrunde habe ich Mario Götze geschrieben.
Ja, okay. Magst du noch ein paar Sätze zu Mario Götze sagen, weil wir jetzt gar nicht so lange über ihn gesprochen haben. Wir haben eher nur erwähnt, dass er irgendwann gefehlt hat.
Ja, also ich finde, der ist in der Rückrunde schon auch nochmal durch die veränderte Position schon aufgeblüht und hat einfach dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Der war der Dreh- und Angelpunkt, der hat die Übersicht gehabt, er hat Pässe gespielt, die waren wunderschön, die haben Raum geschafft, er hat diese Erfahrung mit auf den Platz gebracht und man hat auch das Gefühl gehabt, die Spieler brauchen ihn auch. Sowohl so mit seiner Übersicht als auch mit seinem Wissen, seinem Fußballwissen und seinem sehenden Auge so. und ich glaube, ja, im Endeffekt, man merkt ja immer, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat. Und ich glaube, durch den Ausfall hat man noch mehr gesehen, was dem Spiel dann von Eintracht Frankfurt gefehlt hat, als er nicht mehr da war. Nämlich eben auch eine gewisse Ruhe zu sagen, okay, jetzt schauen wir alle mal durch und dann habe ich vielleicht diesen einen Blick im Kopf, den ich mache, und dadurch öffne ich den Raum und mache das Eintracht-Spiel wieder schnell. Weil jetzt gerade zuletzt eben auch, wir hatten es schon durch tiefstehende Gegner, dann stehst du immer dann mit der Ball hin und her und hier und da und ohne wirklich Raumgewinn. Keiner bewegt sich richtig, keiner hat irgendwie ein Auge. Dann kommt mal irgendwie ein Robin Koch oder Theatpass, der das versucht, der auch ab und zu geklappt hat, aber da sind wir dann auch vielleicht wieder bisher bei dem, ja, Skiri, Larsson, die natürlich eine andere Position spielen, aber trotzdem die dieses Öffnende auch nicht haben fürs Spiel. Und ich finde deswegen, ja, ich meine, im Endeffekt muss man sich immer noch mal schütteln. Mario Götze spielt für Eintracht Frankfurt, finde ich weiterhin noch skurril. Ja. Und was man auch nicht gedacht hätte, ist, dass er noch mal so eine Saison spielt oder noch mal so brechst jetzt runter, eine Rückrunde spielt, weil auch da gab es Wechselgerüchte, ist es jetzt sozusagen USA und dann ist es vorbei, war auch nicht, also war auch ein bisschen in der Kritik und ich finde, der hat schon gezeigt, dass er Mario Götze ist, in einer ganz aber anderen Rolle auch einfach.
Mhm. Aber wirklich, ja. Und was die Eintracht wirklich braucht, sind halt Spieler mit einem Raumgefühl. Ich fand es schön, was du gesagt hast. Und es ist eben noch ganz oft so, dass Mario Götze derjenige ist, der das am besten hinbekommt, in dem Raum zu sein, in dem es gleich interessant werden wird. Und noch nicht immer wissen dann seine Mitspieler auch schon, was dann die Folgeaktion sein wird. Und ich glaube, da könnten gerade die Jungen, könnten extrem viel von ihm noch lernen.
Ja.
Ja, eine gute Saison von ihm und damit eben ein halber MVP.
Ja, muss man so machen bei der Eintracht.
Ja, muss man so machen. Und Mario Götze ja auch irre lautstark, das wird ja auch immer wieder vergessen. Also der ist da auch sehr weit vorne, wenn er nicht verletzt geworden wäre, sich verletzt hätte, dann hätten wir darüber auch noch Saisonstatistiken. So, jetzt ist die Frage, wir haben zwei halbe MVPs, haben wir einen ganzen Unsung Hero?
Ja. Wir haben einen zweiten und einen dritten Platz, aber wir haben einen klaren Platz 1 bei mir. Arthur Theat, ganz klar für mich. Das ist, also man könnte auch Christensen nennen, der ist jetzt mein zweiter. Ich finde aber Theat noch hat weniger. Christensen hatte doch noch ein paar Spiele, die schlechter waren. Hat natürlich ein bisschen mehr Tore geschossen, ist aber auch natürlich seiner Position bedingt. Aber ich finde, Arthur Theat verinnerlicht einfach alles, was ein Eintracht-Spieler haben muss. Ich finde, der hat diese SGE-Mentalität. Der grätscht einfach auch mal weg, ohne Rücksicht auf Verluste. Ob der Ball irgendwo woanders landet, ist ihm vollkommen wurscht. Und gleichzeitig aber auch irgendwo diese Finesse mit diesen Pässen auch nach vorne, so ein Spiel auch mal zu öffnen aus der Abwehr. Ich finde, der ist einfach, er stabilisiert diese Verteidigung von der Eintracht. Er hat eine Übersicht, er ist da, wenn man ihn braucht. Der ist einfach 90 Minuten Vollgas in diesem Spiel. Da hat man nicht das Gefühl, der beschäftigt sich damit, dass er später nochmal seine Oma anrufen muss, sondern der ist einfach so 90 Minuten Eintracht Frankfurt. Und das finde ich ganz toll für jemanden, der die erste Saison hat. Und das ist auch das, was die Eintracht an Spielern braucht.
Ja, volle Unterstützung. Platz 6 der Clearances, also der klärenden Aktionen aller Bundesligaspieler und Platz 9 bei den Pässen ins Angriffsdrittel. Also genau die beiden Dinge, die du gerade gesagt hast, sieht man auch wunderbar in den Statistiken. Und ich nehme an, Honorable Mention beziehungsweise Platz 2 und Platz 3, also auf einem wird noch Christensen wahrscheinlich
liegen. Ja, ich weiß nicht, ob du auf den dritten kommst.
Also ich bin der große Brown-Fan, ehrlich gesagt, nach dieser Saison. Aber wer ist es?
Ansgar Knauf.
Ah, ja, na klar, logisch. Vor allem, weil er ja in den entscheidenden Spielen immer mal wieder getroffen hat, der Ansgar.
Genau. Und weil man auch, finde ich, gemerkt hat, das hat man ihm auch, der war ja auch verletzungsbedingt, dann noch ein paar Spiele raus und wurde dann langsam wieder herangeführt. Und da hat man dann auch wieder seine Bedeutung gemerkt, wie der dem Spiel nochmal gut getan hat, wie er, dem gelingt nicht alles. Der ist auch spielerisch hier und da limitiert, das darf man nicht vergessen. Aber wir sind ja bei Unsung Hero. Ich finde, der hat schon viel beigetragen, gerade auf den letzten Metern, dass die Eintracht jetzt da steht, wo er steht. Und auch am Anfang der Saison gab es irgendwie so einen Kopfballableger, der dann zum Tor geführt hat. Auf Larsson, glaube ich, war es damals und so. Also ich finde, der tut der Offensive schon gut, weil er so ein bisschen wild noch immer ist.
Ja, absolut. Positiv. Und natürlich sehr, sehr wichtige Tore gemacht, unter anderem ja am 34. Spieltag selbst. So, und als Moment der Saison hatten wir ja dann den Abschied von Marmoush von Spielern und Fans hin zu Manchester City.
Ich habe auch noch einen sportlichen Moment.
Ah, okay.
Ich habe es zwei geteilt. Ich habe einen emotionalen Moment und einen sportlichen Moment. Sportlicher Moment ist das 3-3 gegen die Bayern, das Tor in der Nachspielzeit von Omar Marmoush. Das war so ein Spiel. Das war so ein Eintracht-Frankfurt-Spiel. Da hat dich nichts mehr gehalten. Das war irgendwie, es war hüben wie drüben, Vogelwild. Das war so schöne Offensivszenen. Es waren Fehler dabei, die dazugehören. Und dann dieser krönende Abschluss von diesem 3-3, was verdient war in dem Spiel auf eine komische Art und Weise. Und einfach diese Emotionalität im Stadion. Das war so Gänsehaut wieder, auch wenn es sozusagen ganz früh war und keine besondere Bedeutung. Man könnte jetzt auch sagen, Captain Obvious, das 3-1 gegen Freiburg, aber ich fand, das war, als ich das jetzt auch nochmal gesehen habe, hatte ich das Gefühl, oh ja, stimmt, so war das. Das war irgendwie so, da hat man auch so, es war so ein Zeichen, wohin kann es gehen mit der Eintracht.
Ja, vor allem, was an dem Tor so toll war, alle wussten, was passiert. Also Marmoush ist durch und er hat ja wirklich noch 40 Meter bis zum Tor. Und alle wissen aber, Manuel Neuer wird jetzt keine Chance haben. Und Manuel Neuer verhält sich dann auch gar nicht so schlau, wurde gar nicht so viel drüber geredet, dass das jetzt auch vom Torwartspiel her nicht perfekt war. Aber er wämst ihn einfach rein, verkürzt gesprochen. Und allen war es klar. Und das ist, und man hat das ja bei anderen Spielen schon auch mal erlebt, dass dein Stürmer läuft aufs gegnerische Tor zu und du bist eher so, oh Gott, hoffentlich macht er den. Und da wusstest du einfach, geil, jetzt machen wir das 3:3 und genauso ist es gekommen und so hat es sich dann auch angefühlt. Ja, das war wirklich ein besonderer Moment.
Das ist halt aber auch das, was Omar Marmoush ausgezeichnet hat. Ne? Der hat da keine Zweifel eingelassen. Der hat einfach reingewämst, egal aus welcher Situation. Zwar, ich mach das Ding. Man darf auch nicht vergessen, da gab es ja auch noch diese Freistoß-Historie, wo er da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Freistöße direkt hintereinander und so. Also, das war schon, und dieses, das war einfach so ein Eintracht-Moment in seiner Kleinheit.
Sehr, sehr schön. Und dann habe ich nur noch eine Frage an dich, und zwar die Saison 24-25, der Eintracht als Fortbewegungsmittel. Was ist es?
Also, ich habe ja jetzt schon echt viele Royals gemacht und du hast ja immer echt so dubiose Fragen und ich tue mich immer schwer. Diesmal habe ich mich ganz schwer getan.
Oh je.
Und bin ganz langweilig unterwegs. Ich habe ein selbstgetuntes Auto aufgeschrieben, weil es zeigt mehr Leistung, als man denkt.
Ja.
Es kostet nicht so viel, kann teuer weiterverkauft werden, ist aber nicht immer problemfrei, weil der Selbsteinbau nicht immer klappt und macht viel Lärm.
Ja, aber das ist ein Problem, Alice. Du kannst nicht vorher sagen, ich habe mich da extrem schwer getan und dann eine perfekte Antwort liefern. Beides gibt's nicht. Also dann war die Frage vielleicht doch nämlich gar nicht so schlecht, weil ich habe eine super Antwort bekommen. Sehr schön.
Ich glaube, ich habe letztens daran nachgedacht, was ist, kann es sein? Und ich dachte, ich will eigentlich kein Auto, aber mir ist kein anderes Fahrzeug eingefallen.
Du, ich hatte auch schon 13 Fahrräder in dieser Kategorie. Okay. Also es gibt immer so einen Common Sense und E-Autos hatte ich, glaube ich, auch schon 2. Also deswegen, da ist das selbstgetunte Auto schon sehr kreativ.
Passt auch besser nach Frankfurt, ein bisschen Lärm, ein bisschen Brumm.
Ehrlicherweise schon. Und ob da wirklich alles TÜV-konform ist, weiß man dann auch nicht.
Ja, das weiß man auch nie. Und ob da nicht nochmal irgendwo was gehandelt wurde, weiß man nicht.
Ja, und besser nicht ins Handschuhfach gucken oder unter den Fahrradsitz. Ja. Aber gut, das sind andere Themen. Alice, das hat wie immer große Freude gemacht, mit dir auf die Saison zurückzublicken. Und ich gebe es zu, es ist bei Eintracht Frankfurt echt oft noch mal ein bisschen schwieriger als bei anderen Vereinen, weil immer so viel drinsteckt in den Saisons und nicht nur sportlich, sondern eben auch nebensportliche Dinge. Vielen, vielen Dank, dass du dich mal wieder drauf eingelassen hast und hier mit dabei warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche allen eine geruhsame Sommerpause. Du hast natürlich wie immer viel
knicken.
Vor. Und dann hören wir uns wahrscheinlich bei der nächsten aufregenden Saison von Eintracht Frankfurt.
Aber wirklich, und geruhsam wird die Sommerpause doch auch für Eintracht-Fans nicht, das weißt du doch.
Das stimmt.
Das stimmt. Aber gut, jetzt erstmal genießen, dass es die Champions League geworden ist. Ich danke dir und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alles hier im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir können deswegen das hier tun, was wir hier tun, weil es Leute von euch da draußen gibt, die uns freiwillig Geld überweisen und ich möchte euch sehr dazu animieren, das zu tun. Manche nutzen ja auch so eine Saisonrückblicksendung als Anlass für eine Saisonspende, nennen sie es dann oft, oder einen Saison-Support-Beitrag. Tut das sehr gerne, wir würden uns freuen auf rasenfunk.de, da gibt es einen Unterstützen-Button und da erfahrt ihr, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Geht auch denkbar einfach und hält dieses Projekt hier am Laufen und kommt ja auch nicht nur dem Rasenfunk, sondern auch allen beteiligten Gästen zugute. In diesem Sinne, macht das sehr gerne und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann geht auch sehr gerne auf mitmachen.rasenfunk.de, da könnt ihr das loswerden. Abonniert sehr gerne die anderen Feeds des Rasenfunks und empfehlt auch diese Folge gerne weiter. Streut sie in WhatsApp-Gruppen, in Foren und sonst wo. Und dann hören hoffentlich ganz, ganz viele diese schöne Besprechung mit Alice. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bleibt dem Rasenfunk gewogen und dann bis bald. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.